Anstoß, der Fußball-Podcast.
Ihr seid es ja von uns eigentlich gewohnt, dass wir am Ende jeder Folge unsere Songs auf die Spotify-Playlist packen. Ich will das mal vorziehen aus aktuellem Anlass. Eigentlich wollte ich ja von Abschlag mein Hamburg liebe ich sehr drauf packen, aber ich habe mich dann kurzfristig noch umentschieden und ich füge hinzu, wer wird deutscher Meister? HSV. Und zwar deshalb, ich will es dir verraten, ich will es euch verraten, ich habe kurz vor Aufzeichnung der Folge nochmal reingeschaltet ins Hamburg-Journal. Das ist das Regionalmagazin des Norddeutschen Rundfunks, das für das Bundesland Hamburg ausgestrahlt wird. Und da sagte ein HSV-Fan, der bei der Aufstiegsfeier dabei war, und nächstes Jahr werden wir deutscher Meister. Deswegen gibt's von mir, wer wird deutscher Meister, HSV. Willst du auch schon deinen Song raufpacken oder lieber noch warten, Fabian?
Ich würde dann hier von, das ist doch An Mai Kantereit, Tommy raufpacken.
Oh, Gänsehaut.
Oder?
In Köln, ne? Meine Güte. Ja, das war wirklich schön.
Und vielleicht auch schon den ersten Hinweis in Richtung Titel dieser Folge. Wenn Köln die Lämperle anhat.
Ja, finde ich gut, gefällt mir. Oder wenn Köln im Mai Karneval feiert. Aber das mit Lämperle hat ja auch so eine zweite Ebene, ne? Und die zweite Ebene gefällt mir gut. Gefällt mir besser als mein Favorit eigentlich, ehrlich gesagt.
Okay, aber das war auch schon dein Favorit, ja? Den du gerade eben, den Köln-Bezug, ja? Das war schon die Geschichte.
Ja, oder irgendwas mit dem HSV, aber da habe ich jetzt noch keine Idee gehabt. Ja, der HSV, ist das die Meisterfeier, die da gerade feiern, oder ist das die Aufstiegsfeier? Nee, Meister sind die ja gar nicht geworden in der zweiten Liga, ne? Das mit der Meisterschale hat ja nicht ganz geklappt mit der Meistertrophäe.
Jetzt höre ich da schon wieder so viel, du bist aber auch, da höre ich jetzt schon wieder so viel Missgunst und Schadenfreude raus.
Nein, das
und
sind
die,
Fakten.
Die einzigen wirklichen.
Das ist der Fußball-Fakten-Podcast. Fakten, Fakten, Fakten. Das ist ein Qualitätssiegel, das Anstoß angeklebt wird.
Und die wirklich einzig vernünftigen Fans in ganz Europa, ich möchte sagen in ganz Asien, in ganz Ozeanien, in ganz Afrika und Amerika, sind die St. Pauli-Fans, weil die sind auf den Rasen gegangen, allerdings nur auf Zehenspitzen, weil danach noch eine weitere Veranstaltung da stattfindet. Die haben den Rasen nicht kaputt gemacht.
Ja, wirklich.
Die haben vorher die Schuhe ausgezogen. Ihr könnt gerne runterkommen, aber zieht bitte die Schuhe aus und geht bitte nicht.
Erst abgetreten und dann noch ausgezogen, die
Schuhe. Aber wirklich.
So war das, richtig.
Ja. Und am Ende haben sie das noch so hochgestriffen und haben mit der Nagelschere den Rasen an manchen Stellen dann noch sogar kurz gekürzt. Kurz gekürzt. Ihr hört übrigens Anstoß. Es ist die Nachlese für alle Vereine außer Saarbrücken, Braunschweig, Elversberg und Heidenheim letzten Spieltag. Michael Augustin sitzt im noch bourgeoisiehaften Arbeiterviertel. Fabian Wittke nach wie vor Rapunzel lässt sein immer schütter werdendes Haar runter von seinem Elfenbeinturm aus dem noch nobleren Nobelviertel. Und wir freuen uns auf viele Ereignisse. Michael Augustin hat das letzte Spiel von Daniel Scherning gesehen, das ja zweimal in dieser Saison, einmal fast und einmal gestern. Es ist also Montag, es ist 3 Minuten nach 21 Uhr und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Ich bin Fabian Wittke.
Du trägst wahrscheinlich dein Laufshirt, weil du gerade von der Alster kommst, also nicht von der Binnenalster, da ist ja gerade der HSV-Truck mit den Aufstiegshelden unterwegs, sondern von der Außenalster. Ich trage das Aufstiegsshirt des HSV, das habe ich mir für 20 Euro bei Butni gekauft, lag der an der Kasse, wirklich, Butni, also für die Hörer, die nicht aus Norddeutschland kommen, Butni, Butnikowski, eine Drogeriemarktkette, an der Kasse kann man die Aufstiegs-T-Shirts des HSV für 20 Euro kaufen, aber weil Butni natürlich eine Hamburger Drogeriekette ist und auch beiden Vereinen gerecht werden will, ist daneben noch so ein Aufsteller, da gibt es St. Pauli-Schals. Ich habe mir aber nur das HSV-T-Shirt gekauft, weil für Schals ist es viel zu warm. Wir sind ja schon im Mai angelangt.
Definitiv, aber was haben St. Pauli, der HSV und Butni gemeinsam? Auch bei Butni kann man Punkte sammeln, und zwar für Payback. Und den Payback für eine erfolgreiche Saison haben beide Hamburger Vereine bekommen. Womit wollen wir reingehen? Es ist ja tatsächlich so viel passiert. 4 Tore, die in Mainz nicht gegeben wurden. Dazu haben wir die Aufbruchstimmung in der Schiedsrichterriege. Wir haben tatsächlich Eintracht Braunschweig mit frischen Eindrücken ab in die Relegation und mit neuem Interims-Trio. Wir haben Niko Kovac, der es allen nochmal gezeigt hat. Und wir haben noch viel mehr Was haben wir? Was haben wir als erstes? Ja,
wir haben auch den Dirke-Atlas aufgeklappt. Ich habe das getan. Ich habe die Lupe hervorgeholt und habe tatsächlich Elversberg auf der Landkarte gefunden. Ich möchte gleich ein Referat über die SV Elversberg halten, die ja, wie du schon angesprochen hast, in der Relegation um den letzten freien Erstligaplatz auf den ersten FC Heidenheim trifft. Und wir haben eine noch laufende oder gerade zu Ende gehende Aufstiegsfeier des HSV. Ich finde, das müssen wir auch sagen. Der HSV ist ja im Rathaus von Peter Tschentscher, dem Hamburger Bürgermeister, empfangen worden. Und auf dem Rathausmarkt haben ganz viele HSV-Fans gefeiert. Das Ganze war von 17 Uhr bis 18.45 Uhr live im NDR-Fernsehen zu sehen. Hast du eingeschaltet?
Ich habe es leider verpasst, weil ich zu der Zeit, was habe ich zu der Zeit gemacht? Einiges im Haushalt, würde ich sagen. Ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Aber ich bin ja auch heute vor der Tür gewesen. Heute war ja so, wie würde man in der Radiosprache sagen, heute gab es so einen Mix aus Sonne und Wolken und bis zu 3 Stunden Gelb am Himmel. Und in dieser Zeit, als es drei Stunden Gelb am Himmel gab, bin ich draußen gewesen. Und von daher, mit anderen Worten, ich habe ganz viele HSV-Fans durch die Straßen schleichen sehen, auch während meiner täglichen Alster-Runde, aber im Fernsehen habe ich es nicht gesehen, auch nicht im Stream.
Ja, ich habe auch nur die letzten 10 Minuten gesehen und habe mir dann gerade eben, es gibt einen wirklich guten Live-Blog auf ndr.de, hier und da ein paar Videos reingezogen. Unter anderem, und das ist dann die ganze Wahrheit, diesen Ausschnitt aus dem Hamburg-Journal. Und da hat wirklich ein HSV-Fan, der von der Reporterin auf der Lombardsbrücke befragt wurde, gesagt, in der nächsten Saison werden wir Deutscher Meister. Da musste ich an deinen HSV-Rant aus der vergangenen Woche denken. Da hast du ja diese ja etwas großkopferte Art zumindest mal kritisch gesehen. Und da musste ich dran denken. Ja, ansonsten haben sich die Spieler des HSV und die Fans natürlich die Aufstiegsfeier absolut verdient. Auch ohne Meistertrophäe. Die ist dann gestern in Köln präsentiert worden und auch jetzt frei von Ironie, den Spannungsabfall, den es dann ja offenbar gab gestern in Fürth beim 2:3, hätte der HSV das Spiel gewonnen, dann hätte er auf dem Rathausbalkon auch seinen Fans die Meisterfelge der zweiten Liga präsentieren können. Dieser Spannungsabfall, den es da offenbar gegeben hat beim HSV, der ist ja irgendwie auch menschlich normal und nachvollziehbar, finde ich jedenfalls, denn der HSV stand wahrscheinlich von allen Mannschaften in der zweiten Liga am meisten unter Druck. Und wenn dann nach diesem Feierwochenende, und die Feier ging ja eigentlich bis Mittwoch, am Donnerstag hat die Mannschaft erst wieder trainiert, glaube ich, nach diesem 6:1 gegen Ulm dann der Aufstieg klar war, dann ist es ja auch schwierig, sich emotional wieder so hochzufahren. Der Körper ist ja irgendwie auch ermattet und erschöpft, und ich glaube, mental ist das echt anstrengend. So ähnlich war es auch beim Spiel von St. Pauli gegen Bochum. Da gab es ja am selben Wochenende, als der HSV aufstieg, die Klassenerhaltsfeier in Frankfurt, auch wenn der Klassenerhalt zu dem Zeitpunkt noch nicht zu 100% sicher war. Aber auch da kann ich es dann irgendwie verstehen, dass die Mannschaft da nicht gegen den VfL Bochum am letzten Spieltag, im bedeutungslosen letzten Spiel, nochmal an die 100%ige Leistungsfähigkeit rankommt. Irgendwie menschlich, finde ich. Oder wie siehst du das?
Ja, also menschlich in jedem Fall. Und who am I to judge? Trotzdem möchte ich mal sagen, Holstein Kiel ist im vergangenen Jahr, nachdem man den Aufstieg gegen Düsseldorf eingetütet hatte, trotzdem dann noch mit einem Sieg aus dem Spiel bei Hannover 96 rausgegangen.
Ja, St. Pauli auch bei Wien Wiesbaden. Ja, ja. Deswegen hat ja St. Pauli auch die vergangene Saison als Meister abgeschlossen. Der Titelverteidiger wurde vom 1. FC Köln abgelöst. Genau, die sind ja beide Konkurrenten gewesen im Kampf um die Zweitligameisterschaft. Holstein Kiel und der FC St. Pauli in der vergangenen Saison, oder jetzt müssen wir ja mittlerweile sagen, in der vorvergangenen Saison, wobei durch die Relegationsspiele ist diese Saison ja noch nicht so komplett vergangen.
Aber komm, Habemus, Genauigkeit, sind wir nicht päpstlicher als der Papst. Es ist natürlich absolut richtig. Und ach ja, natürlich, am Ende des Tages, sobald das Kicker-Sonderheft für die Saison 25-26 in den finalen Druck geht und dann alle Spieler oben rechts ins kleine Kästchen packt, die dann alle bei der USA-Reise beziehungsweise bei der Club-WM am Start sein werden und gewesen sind.
Die Dortmunder und die Münchner.
Genau, die dann spätestens dann ist es doch auch völlig egal, ob du jetzt da die Meisterschaft geholt hast, ob du am letzten Spieltag noch gewonnen oder verloren hast. Es zählt doch nur das Ergebnis. Und von daher alles schlecht aus Kieler Sicht und alles gut aus Hamburger Sicht.
Ja, und der HSV, der fliegt ja demnächst auch, glaube ich, auf eine Ferieninsel. Es ist nicht Ibiza und Ibiza war ja nun auch kein leistungshemmendes Hindernis. Die Bayern haben ja mit dem 4-0 in Hoffenheim auch ihren Kritikern den Mittelfinger gezeigt. Der HSV fliegt, glaube ich, nach Malle. Und es tut sich ein Thema auf, das könnte noch interessant werden. Das Thema Selke, Davy Selke, der hatte ja gestern die Torjägerkanone bekommen. Also es gab dann doch einen Hamburger, der noch was hochstemmen konnte. Er ist mit 22 Treffern Torschützenkönig geworden in der zweiten Liga. Und er hat gesagt, es sei noch keine Einigkeit da. Also sein Vertrag läuft ja jetzt quasi am 30.06. aus. Und es ist noch nicht klar, ob Selke mit dem HSV in die erste Liga aufsteigt. Oder besser gesagt, konkreter gesagt, ob er mit dem HSV dann auch erstklassig spielen wird, weil er offenbar erstmal einen neuen Vertrag will, einen langfristigen Vertrag, der dann auch dementsprechend gut dotiert sein soll. Und beim HSV gibt es ja die Ansage, niemand soll mehr als 2 Millionen Euro im Jahr verdienen. Ich bin mal gespannt, wie das gelöst wird. Was ist so deine Einschätzung, Selke, der HSV, werden die sich einig? Ist das der Beginn eines Pokers? Und wenn man pokert, dann muss man das ja auch über die Öffentlichkeit tun oder gehen beide Parteien demnächst getrennte Wege?
Ich glaube, das ist eine berechtigte Frage, die ich auch nicht beantworten kann, aber nicht mehr als 2 Millionen verdienen oder wie Fabian Rehse sagen würde, hold my Vertrag, hold my contract. Also ja, ich kann das verstehen, dass Davy Selke so langsam, also natürlich auch nach dieser Saison, ne, das ist ja auch so, dass da kann man so viele Parallelen ziehen. Ich habe gestern auch wieder den Sportclub geguckt im NDR Fernsehen und da war ja Hauke Wahl zu Gast und der wurde ja auch damit konfrontiert, was jetzt mit Blessin ist, was jetzt zum Beispiel mit Treu ist, was jetzt vielleicht mit Smith ist und so weiter, mit dem, wer bleibt da, wer geht da, wer hat da vielleicht Angebote, ist das nachvollziehbar, wenn die dann gehen und immer in der Ermangelung, dass du natürlich dann auch ein Zweitligist bist und ja, Selke hatte sicherlich auch schon gute Verträge noch zu Erstliga-Zeiten, RB Leipzig, Werder war bestimmt auch nicht so schlecht und Hertha BSC, also er wird schon auch immer ganz gut verdient haben, Köln bestimmt auch. Aber natürlich, wenn du jetzt so auf die 30 zusteuerst oder eben die 30 auch geknackt hast, dass du dann sagst, ja, ich kann mir das hier sehr gut vorstellen, weil das hier auch total viel Spaß macht, aber ich brauche jetzt schon auch nochmal hinten raus ein bisschen was. Wie gesagt, in der Mangelung, dass die Karriere in 2-3 Jahren schon vorbei sein kann, so kann ich das durchaus auch nachvollziehen, weil es natürlich auch nochmal etwas anderes ist als zum Beispiel bei Leroy Sané, der jetzt die vergangenen 5 Jahre 18 Millionen verdient haben soll und dann jetzt nur noch 10 Millionen plus Boni geboten bekommen haben soll. Das ist natürlich dann so, wo du dann auf das Konto guckst und sagst, ja, ist es nicht eigentlich wirklich völlig egal? Geht es da um was anderes? Ich glaube auch nicht, dass man bei jemandem, der jetzt in den vergangenen Jahren vielleicht im Schnitt nur in Anführungszeichen im Sinne von ausschließlich 1 Million verdient hat, wenn wir das jetzt mal vielleicht als Querschnitt bei Davy Selke zugrunde legen, kann man jetzt auch nicht sagen, so nach dem Motto, okay, der Arme, der muss jetzt irgendwie zusehen, dass er da noch ein bisschen was verdient, damit er sich das Internet auch noch in 2-3 Jahren leisten kann. Darum geht's ja auch nicht. Aber ja, ich kann diesen Poker trotzdem verstehen, weil, und das ist dann wiederum der Link zu Hauke Wahl, weil der ja das auch gestern im Sportclub im NDR Fernsehen gesagt hat, weil er gesagt hat, das Geschäft funktioniert eben halt dann auch einfach so. Wir sind zwar zusammen aufgestiegen und das ist natürlich auch romantisch und viele Tore geschossen und Davy Selke hat immer gesagt, was für ein toller Verein, aber am Ende ist es sehr kurzlebig und in der kurzen Zeit musst du als kleine Ich-AG für dich dann trotzdem auch das Beste rausholen.
Und ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe gerade nachgeguckt, wie alt er ist. Er ist 30 geworden im Januar. Ja. Und da sehe ich, sein Vertrag läuft bis zum 30.06.2026. Also der geht noch ein Jahr bis Juni 26.
Aber da könnte natürlich auch der HSV for that vielleicht sagen, okay, oder wir kriegen für ihn jetzt vielleicht sogar nochmal, weiß nicht, 5, 6, 7 Millionen aus England, whatever. So, ne? Also das ist ja auch vielleicht ein Rechenspiel.
Genau, und das ist ja immer so, wenn der Vertrag nur noch ein Jahr läuft, dann beginnen quasi die Pokerspielchen und man kann ja auch noch nachbessern. Der Verein hat jetzt noch die Möglichkeit, mit dem Geld zu verdienen. Aber ich finde, auch das ist gar nicht so einfach, aus Sicht des HSV, sich da richtig zu verhalten. Selke hat mit 22 Toren die erfolgreichste Saison in seiner Profikarriere gespielt. Ich habe mal nachgeguckt, der Zweitliga-Selke hat in 61 Spielen 32 Tore geschossen. Das ist eine super Quote. Der Erstliga-Selke hat in 238 Spielen 46 Tore geschossen. Und wenn wir noch tiefer eintauchen in seine Vergangenheit, dann taucht die Saison 2017-18 auf. Da stand Selke bei Hertha BSC unter Vertrag. Und das war seine beste Saison in der ersten Liga. Da traf er nämlich 10 Mal in 27 Spielen. Also der beste Erstliga-Selke, den es bisher gab, kommt auf 10 Tore. Und ich habe ja in der vergangenen Woche auch
oder man könnte natürlich auch sagen, wie die Kieler sagen würde, oder ein schlechter als Schuto Machino.
Ja, genau. So, und ich habe ja in der vergangenen Woche auch schon Zweifel geäußert, ob Selke dann auch diese Leistung in der ersten Liga bringen könnte. Und das ist sicherlich auch eine Frage, die sich Stefan Kunz und Klaus Koster, der Sportvorstand und der Kaderplaner beim HSV stellen. So, aber wir werden da dranbleiben und wenn Selke wechselt, erfahrt ihr es zuerst bei uns und wenn er beim HSV bleibt, dann erst recht, logischerweise, haben wir unsere Ohren auch in den kommenden Wochen ganz dicht am Volkspark und im Augenwinkel sehe ich jetzt Friedhelm Schunkelfunkel. Also ich finde, der erste FC Köln, der ist fast schon zu kitschig, das kannst du dir nicht ausdenken. 2 Spiele unter Funkel, 71 Jahre alt, 2-mal gewonnen. Zuletzt überzeugend gestern 4-0 gegen seinen Ex-Verein Kaiserslautern. Und plötzlich sagt der 71-Jährige, ich bin für alles offen. Siegestrunken, aufstiegstrunken. Und da bekommt er noch Unterstützung von seinem lauterer Kollegen von FCK-Coach Thorsten Lieberknecht, der sagt, mach die Schatulle auf und haltet ihn hier. Und jetzt ist es ja durch diese Aussagen mehr als nur ein Gerücht, dass der 1. FC Köln tatsächlich mit dem 71-jährigen Friedhelm Funkel in die Bundesliga geht. Hältst du das für möglich?
Also für möglich halte ich das, aber da bin ich auch gerne wieder bei diesem Spruch, den ich jetzt auch sehr abgedroschen habe in den vergangenen Folgen, dass man im Erfolg eben auch die größten Fehler macht. Und ich denke mir, das ist, wer bin ich, der das sich anmaßen kann, so zu beurteilen, dass es jetzt ein Riesen...
Du darfst hier alles, in diesem Podcast darfst du alles, heute erst recht.
Ein Riesenfehler wäre aus Kölner Sicht, aber das ist es ja auch. Also Friedhelm Funkel hat für 2 Spiele übernommen und hat ja auch völlig richtig, nachdem die Tore aufgingen, nachdem man sich ein zurechtschunkelte zu eben an Mai Kantereit, sich in den Armen lag und die Tränen liefen vor Freude, dass man den Bundesliga-Aufstieg geschafft hat, hat ja auch zu Recht erwähnt, dass die Spieler topfit waren, dass das Team, das eben vorher gearbeitet hatte, Struber und Co., die Kaderplaner in Anbetracht der Tatsachen, die wir angesprochen hatten, eben auch einen guten Job gemacht haben. Und so sehr ich Friedhelm Funkel mit seinem Charme auch zu schätzen weiß und sicherlich auch mit seiner Expertise, glaube ich aber eben auch, dass er diese Rolle des ich komme noch mal ganz kurz und bin eine Person, bin eine Autoritätsperson in genau dieser Zeit. Ich komme da jetzt hin und die Spieler haben da auch Respekt vor mir und ich führe sie da jetzt über die Ziellinie. Dafür ist er, glaube ich, genau der Richtige. Aber ich glaube, er ist nicht der Richtige, wenn man dann wiederum tatsächlich plant mit dem 1. FC Köln und wenn man jetzt sich die vergangenen 20 oder vielleicht sogar 25 Jahre, wenn man eben seit Millennium sich den 1. FC Köln anschaut, wie häufig er dann eben doch wieder abgestiegen ist und zwischendurch zwar auch mal für die Europa League qualifiziert, aber dann trotzdem dann in der Saison darauf, also es, glaube ich, täte dem FC gut, wenn man jetzt es langfristig plante und da einen holt, der mit Perspektive da jetzt und einem Kader, der im ersten Jahr für den Klassenhalt reicht, im zweiten Jahr dann vielleicht irgendwie für nochmal den Klassenhalt und im dritten Jahr vielleicht mit Blick nach oben, dass man so eine langfristige Planung angeht. Und dafür ist, glaube ich, Friedhelm Funkel nicht der Richtige. Deswegen würde ich sagen, so charmant das alles ist und so cool Friedhelm Funkel auch ist und so sehr er natürlich auch ein Stück weit wirklich die Identität des 1. FC Köln in sich trägt, glaube ich, wäre er nicht der Richtige.
Ja, die Frage ist nur, wer soll das machen? Thomas Kessler ist ja offiziell nur Kaderplaner, aber nach der Entlassung von Keller ist er jetzt ja zumindest für den Moment auch für die Zusammenstellung des künftigen Kaders zuständig und auch für die Verpflichtung des Trainers. Dann finden demnächst Präsidentschaftswahlen, ich glaube, im Herbst beim 1. FC Köln statt. Also der Verein erlebt nicht gerade seine führungsstärkste Phase. Aber du hast ja den Aufstieg und das Image als Fahrstuhlmannschaft angesprochen. Der erste FC Köln ist zum 7. Mal in die Bundesliga aufgestiegen. Und ein treuer Hörer dieses Podcasts, du kennst ihn auch, Heiko O. Punkt, der sein Herz an den ersten FC Köln verloren hat, der hat mir gesagt, bei jedem Aufstieg ist der nächste Abstieg schon mit eingepreist. Also der ist nicht mehr ganz so euphorisch, weil er weiß, in 2, 3 Jahren sehen wir dieselben Bilder wieder. Dann drehen alle wieder durch, aber in der Zwischenzeit gibt's halt auch wieder einen Abstieg. Und dann sind alle ganz traurig und dann ist alles schlecht und dann ist kurz darauf wieder alles gut. Das ist der erste FC Köln und ich finde es wirklich sehr, sehr kitschig und fast schon romantisch schön kitschig, was sich da gestern zugetragen hat. Also Friedhelm Funkel, der 71-jährige Interimstrainer, führt den FC zurück in die Bundesliga. Marc Uth, der Kölsche Junge, trifft in seinem letzten Spiel zum 4:0 Endstand gegen Kaiserslautern. Dann wird von Annemai Kantereit Tommy eingespielt. Das ganze Stadion singt. Uth hat Tränen in den Augen. Dann wird Tim Lemperle in der 71. Minute mit einem Kölsch im Stutzen eingewechselt. War gerade so auf 0,0 Promille runter. Und selbst der darf dann noch mitmachen, nachdem er ein paar Tage vorher übel vermöbelt worden ist auf einer Party am Rhein. Also Köln ist ja die Stadt, in der unzählige TV-Soaps produziert werden. Aber die beste Telenovela, die veranstaltet doch eigentlich der erste FC Köln. Da finden die Geschichten im Reality-TV statt, für die du kein Drehbuch brauchst. Der FC liefert am besten, finde ich, in Köln.
Definitiv. Man könnte tatsächlich auch sagen, wenn ganz Köln sich einen reinstellt. Aber das ist wirklich unfassbar. Also
ich notiere das mal.
Ne, also es ist ja wirklich so, dass genau, was du gesagt hast, das ja auch, was viele sagen, und jetzt komme ich auch gleich zum Punkt, worauf ich hinaus will, das war der Stotterstart in den Satz, jetzt drücke ich den Choke rein und dann drücke ich nochmal kurz das Gaspedal durch und dann kommt der alte Diesel wieder so ein bisschen in Wallung. Das ja auch alle sagen, die irgendwann mal nach Köln ziehen, dass du dich so am Anfang noch so ein bisschen lustig darüber machst, über das und hier und dieses Kölsche und hier und ja und setz dich mal mit an den Tisch und keiner sitzt hier allein und du wirst in der Schlange angesprochen und im Taxi musst du deine halbe Lebensgeschichte erzählen und im ersten Jahr fremdelst du noch mit dem Karneval und im zweiten Jahr schließt du den Laden als letzter morgens um 7 ab. Und so ist es ja auch mit dem ersten FC Köln. Es ist, du spürst ja in dieser Stadt so ähnlich, vergleichbar mit dem HSV, welche Wucht und welche Emotionalität dieser Verein auslöst mit Müngersdorf und der Sporthochschule und dieser Begeisterung für den Verein und diese Geselligkeit und diese ganze Brauwirtschaft rund um das Kölsch und diese ganzen Fankneipen und also ja, das ist der erste FC Köln und das wird da halt auch anders gelebt. Also ich habe immer so früher gesagt, wenn du weiß nicht, in Köln, ich habe ja auch mal eine kurze Zeit lang für so ein paar Sender da in Köln gearbeitet, Anfang der 2010er und dann da immer so wochenweise gewohnt und entweder in so einem Apartment oder so und dann bist du da irgendwie abends mal hingegangen in so eine Kneipe und ruckzuck warst du auf dem 30. Geburtstag eingeladen und irgendjemand hat dann dir irgendwie die Eltern vorgestellt und ja und das ist Fabian, wo kommt Fabian? Nee, Fabian war hier irgendwie zufälligerweise.
Und zwischendurch hast du einen FC-Profi vermöbelt.
Und nein, und wenn du da dann irgendwo dein Kölsch trinkst, dann ist das völlig normal, wenn ich jetzt hier keine Ahnung was mich in die Eckkneipe in Hamburg setzen würde und da alleine meinen Holsten trinken würde, würde wahrscheinlich jemand ankommen, ist was mit Oma?
Astra.
Dann würde mich wahrscheinlich jemand fragen, ist was zu Hause los? Also weißt du, das ist einfach was anderes, eine andere Kultur. Und da ist der FC natürlich ein großer Teil dessen.
Jetzt haben wir über die beiden Aufsteiger, den HSV und den ersten FC Köln gesprochen. Jetzt müssen wir noch über den, ja was ist er denn jetzt? Über die SV Elversberg sprechen, aufgestiegen noch nicht. Elversberg und Heidenheim sind in the Zone. Ah nee, das ist was anderes. Die sind in so einer Zwischenzone, ne? Weder erstklassig noch zweitklassig irgendwo dazwischen.
Ich habe da übrigens noch einen. Ich will dich jetzt nicht schon wieder unterbrechen. Das ist normalerweise deine Aufgabe. Nein, Spaß.
Ja, habe ich auch schon ein paar Mal gemacht heute.
Spaß beiseite. Die Folge könnte natürlich auch heißen, wenn Heidenheim noch nicht über den Elversberg ist, ne?
Ginge auch, ja. Und die SV Elversberg kann den dritten Aufstieg innerhalb von 4 Jahren schaffen. Und jetzt kommt mein kleines Elversberg-Referat. Elversberg wäre dann mit 13.000 Einwohnern der kleinste Erstligastandort ever. Und dahinter steckt aber jetzt auch viel Kompetenz und auch viel Geld. Sagt dir der Name Frank Holzer was?
Ja, der ist der Geldgeber da.
Genau, millionenschwerer Pharmaunternehmer von Ursa Pharm, Hauptsponsor und Aufsichtsratsvorsitzender, aber auch jemand mit Fußball-Sachverstand. Er war früher Profi beim 1. FC Saarbrücken, er kommt aus dem Saarland und bei Eintracht Braunschweig. Und sein Sohn Dominik Holzer ist Präsident. Und es ist ja nicht so, dass die Elversberger, weil sie viel Geld haben, jetzt abgehalfterte Allstars holen und sich da so eine
ganz kurz, bevor ich das vergesse, muss ich noch ein letztes Mal unterbrechen. Man könnte auch sagen, wenn Elversberg auf dem Holzweg ist. Aber gut, jetzt lasse ich dich auch in Ruhe.
Auf dem Holzerweg. Aber sind die ja gar nicht, ja. Die Elversberger. Die haben Horst Steffen geholt, der ist seit 2018 Trainer. Der hat eine klare Spielidee in jeder Liga, in der Regionalliga, in der dritten Liga. Fußball spielen, die Betonung liegt auf Spielen, lässt er. Und zwar offensiv und attraktiv. Und es gibt, wenn du dir den Kader anguckst, immer noch einige Spieler, die waren auch schon zu Regionalliga-Zeiten in Elversberg dabei. Robin Fellhauer oder Maurice Neubauer, der wechselt jetzt demnächst nach Hannover. Ja, schön verwechselt, herzlichen Glückwunsch. Manuel Feil und Luca Schnellbacher heißen andere. Aber es gibt eben auch super Leihspieler. Nick Woltemar, der hat zu Drittliga-Zeiten in Elversberg gespielt, Paul Wanner in der vergangenen Zweitligasaison und aktuell zwei Hoffenheimer. Da fragen sich die Hoffenheimer auch, ey, was haben wir denn da falsch gemacht? Fisnik Aslani, 18 Tore und Muhammad Damar, der hat 9 Tore geschossen und viele vorbereitet. Und dann haben die Elversberger noch einen sehr, sehr, sehr talentierten Außenverteidiger von Eintracht Frankfurt ausgeliehen. Elias Baum, 19 Jahre, auf Anhieb Stammspieler, 3 Tore, viele Assists. Also das ist schon echt gut zusammengestellt, was sich dort Horst Steffen oder sehr gut von Horst Steffen entwickelt und sehr gut von dem Sportdirektor Ole Boog heißt, der ist auch schon sehr lange da, zusammengestellt worden. Und so, jetzt wissen alle, was Elversberg ist, aber keiner weiß, wer die Relegation gewinnt. Wen siehst du da im Vorteil? Heidenheim oder Elversberg? Hau mal einen raus jetzt.
Also ich sehe tatsächlich Elversberg im Vorteil und zwar einfach, weil Elversberg diesen häufig zitierten Flow hat. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wow, was für eine coole Aussage. Nein, aber wenn du dir das anguckst, mit was für einer Selbstverständlichkeit, mit was für einem Spielwitz Elversberg gegen Braunschweig, okay, das kann aktuell vielleicht auch jeder, meine ich gar nicht böse, die Tore geschossen
Elversberg
hat.
Gegen Braunschweig? Achso, ja, genau, 3 Tore, richtig.
Genau, in der Woche zuvor. Und wenn du dir dann, ja. Also wirklich, für alle Freunde, die seit Libuda nicht mehr solche Tore gesehen haben, sollten sich nochmal das Reel anschauen. Das Reel auf Sportschau, auf Instagram und wo es das überall gibt. Die haben das so herrlich zusammengeschnitten, diese ganzen Traumtore, die Elversberg gegen Schalke geschossen hat. Da war ja wirklich ein Tor spektakulärer als das nächste. Zum mit der häufig zitierten Zunge schnalzen. Hast du die gesehen?
Ja, ich habe den Zusammenschnitt gesehen, ja. Also den also, Spielbericht. Genau.
Das war ja wirklich.
Das Real jetzt nicht. Also ich gucke noch klassisch Sportschau, aber dann auch zeitversetzt oft online, dann so ab Montag. Oder manchmal auch die lineare Ausstrahlung. Aber ich habe die Tore gesehen, ja.
Also ja, wirklich spektakulär. Und das ist, denke ich mal, das ist dann eben so ein Duell, bei dem du nicht sagst, okay, da kommt jetzt der Underperformer mit dem Megakader, wie zum Beispiel vor Jahren eigentlich so, ich will nicht sagen in der Regel, aber häufig so der VfL Wolfsburg und dann machen sie gegen den Überraschungsdritten einmal ganz kurz ernst und dann
wird Holstein Kiel.
Ja, zum Beispiel. Oder Eintracht Braunschweig kann da ja auch ein Lied von singen und dann war Mario Gomez doch auch mal auch bei den Wolfsburgern der Punkt, Punkt, Punkt. Der Mario Gomez ist ein, naja, auf jeden Fall, das sagen ja dann die Wolfsburg-Spieler auch, das war ja damals. Das, aber eben, ich habe so das Gefühl, dass Elversberg eben diese angesprochene Qualität im Kader hat und vor allen Dingen vom Papier her dann eben auch nicht Heidenheim so überlegen ist. Und wenn du dir dann Heidenheim zuletzt jetzt mit dem 0-3, nee, was war das? 1-3, ne?
Nee, 1-4 gegen Werder. Es gab erst 3 Heidenheim-Siege. Also die haben zu Hause ganze 3 Spiele gewonnen. 1-4, ja klar. Die Heidenheimer.
Verrutscht in der Ergebnisliste. Genau. Nee, wenn du dir das anschaust, dann denke ich schon, dass Elversberg tatsächlich leichter Favorit ist.
Ja, für mich ist es ein totales 50-50-Spiel. Ich kenne auch viele, die sagen Elversberg oder Heidenheim. Heidenheim, Elversberg ist doch völlig egal. Will keiner haben in der Bundesliga. Aber irgendwie dieses Elversberg-Ding, das könnte so auch weil es ein kleine Ortschaft aus dem Saarland ist und das Saarland ja auch lange nicht mehr vertreten war in der ersten Bundesliga, nur durch drei Vereine bisher vertreten war, Borussia Neunkirchen, 1. FC Saarbrücken, FC Homburg, das wäre schon irgendwie witzig, aber Heidenheim mit Frank Schmidt ist ja irgendwie auch drollig und sympathisch und auch eine Mannschaft, die zumindest in ihrer ersten Erstligasaison begeistert hat und jetzt sicherlich auch unter den Nachwirkungen der Conference League Teilnahme zu leiden hatte und auch deswegen in den Abstiegssog hineingeraten ist. Für mich ist das echt 50-50. Ich habe da keinen Favoriten. Ich könnte jetzt nicht mal einen Tipp abgeben, von dem ich überzeugt wäre. Also ich tendiere auch eher ein bisschen in Richtung Elversberg, weil sich die Elversberger irgendwie keinen Kopf machen. Die genießen alles. Die haben in der zweiten Liga, ich kann mich an ein 4-2 in der vergangenen Saison am Millerntor erinnern, da haben sich St. Pauli damals unter Hürzeler Tabellenführer echt hergespielt am Millerntor. Also haben St. Pauli wirklich perfekt beherrscht, ihre Chancen super genutzt und Elversberg spielt einen so attraktiven Fußball, wie nur wenige Mannschaften in der zweiten Liga. Ja, vielleicht sind die Elversberger leicht im Vorteil, aber vielleicht ist dann in diesen 2x90 Minuten auch all das, was bisher gewesen ist, komplett ausradiert und wir erleben was sehr Skurriles, skurriler als im vergangenen Jahr, als der VfL Bochum quasi ja schon in der zweiten Liga war und dann das große Comeback gegen Düsseldorf feiert. So skurril wird es wohl nicht werden. Das schließe ich komplett aus, aber warum sollte sich nicht Elversberg durchsetzen? Ja, ist aber jetzt sicherlich nicht der Straßenfeger, den es vielleicht zwischen dem Zweitliga 16. und dem Drittliga 3. gibt. Eintracht Braunschweig gegen den 1. FC Saarbrücken. Das klingt irgendwie so ein bisschen mehr nach großer freiter Fußballwelt als Elversberg gegen Heidenheim. Ja, ich war gestern in Braunschweig. Hast du so im Ansatz mitbekommen, was sich da ereignet hat?
Ja, das habe ich auch gesehen. Ja, natürlich. Also das war ja, ich habe es gesehen. Eine desolate Leistung in allen Mannschaftsteilen bei Eintracht Braunschweig und dann Nürnberger, die das eiskalt ausgenutzt haben und Fans, die am Ende ihre eigene Mannschaft ausgepfiffen haben. Also schon sehr drastische Szenen da, ne?
Ja, da war irgendwie von vielen negativen Dingen alles auf einmal. Frust, Wut, Enttäuschung, Häme, Ironie. Nach dem Spiel habe ich so eine Unterhaltung von zwei, drei Fans gehört. Da sagte einer, Trainer, Spieler, das ganze Team, das muss alles weg. Nur die Eckfahnen können bleiben. Ja, die sind geblieben. Daniel Scherning ist dann mit einem Tag Abstand entlassen worden. Der Trainer Marc Fitzner ist der bisherige Co-Trainer und ein Trainerteam, zu dem jetzt auch so ehemalige Eintracht-Helden wie Torhüter Jasmin Fejsic gehören, sollen die Mannschaft jetzt in diesen beiden Relegationsspielen gegen Saarbrücken coachen. Aber das war ein kompletter Systemabsturz, der sich da sportlich gestern ereignet hat. Also die Braunschweiger haben sich ja nach einem 1-5 gegen Hertha, wo ich die Stimmung ähnlich negativ erlebt habe, da war ich auch nochmal irgendwie am Riemen gerissen. Da hat ja dann auch das Präsidium getagt, der Aufsichtsrat, und da war Daniel Scherning gefühlt ja auch schon entlassen. Und dann ist so eine Serie entstanden mit Siegen, unter anderem gegen den HSV, gegen Kaiserslautern, gegen Paderborn, gegen Aufstiegskandidaten. Dann kam das Spiel in Elversberg, das du schon angesprochen hast, und dann diese desolate Leistung gestern gegen Nürnberg, 0-4 zur Halbzeit, ganz krasse Fehler. Also die Braunschweiger haben dem Gegner den Ball in die Füße gespielt, waren oft in der Rückwärtsbewegung in Unterzahl. Nürnberger Spieler wie Antist oder Emreli, der drei Tore geschossen hat, standen immer wieder frei vor dem Torhüter. Der war dann nur der zweite Keeper, weil Ron-Torben Hofmann, die Nummer eins, ist kurzfristig mit einem Magen-Darm-Effekt ausgefallen. Marco Johansson hat auch sicherlich keinen guten Nachmittag erlebt, hat nicht gut gehalten. Aber das war ja ein Totalausfall. Also die Mannschaft war wahrscheinlich nach dieser 6-Spiele-Serie ohne Niederlage dann auch mental so komplett am Limit und ist dann in sich zusammengefallen, mag man sich ja nur so erklären können. Ich kann es mir nicht anders erklären. Kritik an der Mannschaft absolut berechtigt, aber auch am Braunschweiger Publikum. Was ist das für eine negative Energie? Da werden die Spieler auf dem Weg in die Kabine beleidigt, da fliegen Bierbecher. Du siehst aggressive, weit aufgerissene Gesichter. Pfiffe hast du auch schon erwähnt. Die Ultras haben dann den Support im zweiten Durchgang eingestellt. Also das Braunschweiger Publikum, gestern hat es allen recht, stinkig zu sein auf die Mannschaft, aber gefühlt sind da die Aggressionen noch etwas ausgeprägter als in vielen anderen Stadien in vergleichbaren Situationen. Viele Zuschauer haben dann auch so nach der 30. oder 35. Minute schon das Stadion komplett verlassen, sind nach Hause gegangen. Braunschweig ist auch ein echt extrem schwieriger Standort. Anstrengend, da Spieler zu sein, wirklich anstrengend.
Ja, es ist ja so, wir haben ja im Hamburger Bankenviertel im 24. Stock ein sehr großes Konferenzgebäude mit Glas, das bodentief ist, und da sitzen wir dann ja eben immer und sagen dann am Montag oder meistens auch schon am Sonntag oder am Freitag zuvor, was sind die großen Themen für die kommende Woche während des Anstoß-Podcasts, und dann sitzen wir da mit so einer Kekskollektion und so silbernen Kaffeekannen und kleinen Granini-Fläschchen und diskutieren ja heiß und haben eigentlich gesagt, wir wollen Holstein Kiel und St. Pauli mal so ein bisschen aussparen in dieser Folge. Aber man muss ja dann tatsächlich auch sagen, man kann ja dann auch wieder den Vergleich heranziehen, weil im Vergleich und im Kontrast entsteht dann ja auch die Schärfe, wenn du dir dann mal anschaust, wie die Fans von Holstein Kiel mit diesem Abstieg umgegangen sind, und dann hast du diese 8000 da in Dortmund, dann denke ich mir dann eben auch, mit dieser Einstellung und mit dieser Aggression ist ja auch niemandem geholfen, und ich verstehe es dann auch nicht, also natürlich gibt es dann, also rührt denn da dein Frust auch woanders her, und bist du vielleicht ja dann eben auch schon immer mal so ein bisschen vertröstet worden? Es gab dieses Spiel da gegen Hannover 96, was da ja schon fast in die Binsen ging, und du hattest so 2-3 Mal in dieser Saison so Punkte, wo du vielleicht gedacht hättest, so eigentlich ist doch der Trainer vielleicht jetzt auch mal fällig, weil irgendwie entwickeln wir uns nicht weiter. Und du hast natürlich auch als Eintracht Braunschweig, die unter Thorsten Lieberknecht einen attraktiven Fußball gespielt haben, aufgestiegen sind, vielleicht auch so deine Erwartungshaltung so ein bisschen nach oben korrigiert, und plötzlich bist du
das
so
eine... Das ist ja alles lange
ja, aber
her,
plötzlich,
ne?
Genau, aber plötzlich ist die Realität die, dass du so eine Fahrstuhlmannschaft bist zwischen zweiter und dritter Liga, und trotzdem finde ich es so schade, und ich wünsche es mir natürlich, dass es bei anderen Vereinen im Norden, Zwinker, Zwinker, in Schleswig-Holstein möglicherweise auch in Zukunft anders sein wird, dass man eben in schlechten oder eben erfolglosen, will ich jetzt gleich mal sagen, sondern nicht ganz so erfolgreichen Zeiten, dass du da dann trotzdem eben zusammenrückst und zusammen da durch die unterschiedlichen Zeiten gehst. Aber ja, ich verstehe es auch nicht. Vor allen Dingen, jetzt müsste man doch einfach dann wirklich sagen, okay, das ging gegen Nürnberg einfach mal komplett einfach mit einem Totalschaden, mit einem Systemabsturz, wie du gesagt hast, in die Binsen. Aber wir haben jetzt noch 2 Spiele gegen Saarbrücken, und da muss man sich ja selbst auch nicht kleiner machen, als man ist, sondern kann auch sagen, wir sind der Zweitligist, und wir haben hier zu Hause auch, Eintrachtstadion kann ja auch laut sein, auch eine laute Kulisse.
Ja,
und
war ja gestern auch laut, ja. Die Pfiffe waren
aber
laut.
Aber ich verstehe es auch nicht, nee. Bin ich bei dir.
Ja, ich kann es schon verstehen, aber ich finde, die Ausprägung ist ja immer extrem negativ, und Eintracht Braunschweig ist seit 2022 wieder zweitklassig, und das ist ein permanenter Ritt auf der Rasierklinge. Braunschweig ist zweimal 15. geworden und jetzt ist Braunschweig 16. und es war irgendwie klar, dass es auch wieder sehr, sehr eng werden würde im Kampf um den Klassenerhalt. Das Relegationsduell gegen Saarbrücken sehe ich ähnlich ausgeglichen wie das in der ersten Liga zwischen Heidenheim und Elversberg. Saarbrücken kommt jetzt ja auch nicht mit einem riesen Erfolgserlebnis, hat sich auch ganz knapp mit einem Ach und Krach 2-1 gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund den dritten Platz gesichert, hat Energie Cottbus noch verdrängt und verlor ja vor kurzem auch mit 2-4 in Aachen, und kurz davor wurde der Trainer nochmal gewechselt. Rüdiger Ziel, der ist ja, das ist ja irrsinnigerweise so, der ist sowohl Sportdirektor als auch Trainer gewesen, jahrelang in Personalunion. Jetzt ist er eben nicht mehr Trainer, und dann kam Alois Schwarz, den kennt man vielleicht noch aus Hansa Rostock, von Hansa Rostock, und der hat eben jetzt auch die Mannschaft gerade ebenso auf diesen Relegationsplatz geführt. Ich glaube, das, was für Heidenheim gegen Elversberg gilt, gilt auch für dieses Duell. Die Vergangenheit ist da dann vielleicht bei Spielbeginn, ich glaube am Freitag spielen die, genau, erste Liga Donnerstag und Montag, zweite Liga Freitag und Dienstag. Freitag spielen die erstmals dann in Saarbrücken gegeneinander. Wenn es um 20.30 Uhr losgeht, ist die Vergangenheit vielleicht da auch auf Null gestellt. Aber bei den Braunschweigern frage ich mich, wenn die dann wieder am Dienstag vor ihren eigenen Fans auflaufen, da geht ja dann möglicherweise auch schnell wieder so ein Raunen durchs Publikum, ob die dann so in ihrer bestmentalen Verfassung auflaufen. Klar, das hängt auch vom Hinspiel in Saarbrücken ab, aber irgendwie müssen sie sich ja alle nochmal zusammenraufen. Die Zuschauer, die dann auch den oft zitierten 12. Mann hergeben und die Spieler sowieso, die natürlich ihr Ziel jetzt über den Umweg Relegation erreichen wollen. Ja, schwierige Gesamtgemengelage.
Ja, denke ich auch. Denke ich auch.
Wir können ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen in diesem Podcast bringen, indem wir jetzt vielleicht die Kultrubrik machen und danach noch so ein bisschen über, du hast es ja angesprochen, den Abbruch sprechen wollen. Florian Wirtz habe ich auch noch auf meinem Themenzettel stehen. Ach, es gäbe noch ja, so viele Themen.
Ich finde auch noch mal ganz kurz, müssen wir auch noch mal auf den BVB eingehen, finde ich.
Ja,
oder?
Auch eine tolle Aufholjagd. Von 11 auf 4, von Tabellenmittelmaß bis in die Champions League. Wollen wir erst die Kultrubrik starten?
Können wir machen. Ich bin heute im Folgentitelrausch. Wir müssen eigentlich ja auch noch mal ganz kurz über das DFB-Pokalfinale sprechen. Aber ganz kurz, was ich nur sagen wollte, wenn bei Dortmund 4 gewinnt. Ne? Aber gut, wir machen weiter mit der Kultrubrik.
Das machen wir.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
So, ich habe gerade so viel gesabbelt über Braunschweig, Saarbrücken und ich habe schon wieder alles vergessen. Fang du mal an.
Okay, dann fange ich an. Ich habe es rausgeschrieben und zwar weißt du, hast du ja schon erzählt, dass es eine Parallele gibt zwischen Friedhelm Funkel und dem ersten FC Köln.
Eine Parallele?
Ja.
Ja, er war da schon mal Trainer.
Das ist richtig. Und zwar Friedhelm Funkel ist der erfolgreichste Aufstiegstrainer in der Geschichte des deutschen Fußballs. Er ist nämlich 7-mal aufgestiegen. Und ich möchte in der Reihenfolge, lieber Michael, in der Reihenfolge mit dir diese 7 Aufstiege, am besten natürlich mit dem Jahr und mit dem Verein, nochmal eruieren. Wir gehen in die Anfänge der 90er. Der erste Aufstieg Friedhelm Funkels gelang mit welchem Verein?
Es muss Uerdingen gewesen sein.
Es war 1992. Und fällt dir zu Uerdingen noch ein Vorname ein?
Ja, das ist jetzt eine berechtigte Frage. Aus Bayer Uerdingen wurde ja irgendwann der KFC Uerdingen, der Krefelder Fußballclub, nachdem sich Bayer zurückgezogen hatte. Ich würde sagen, das war schon der KFC Uerdingen, oder?
Ich würde sagen, das war noch Bayer 05 Uerdingen.
Ah,
siehst du. 1992 und der nächste Aufstieg gelang ihm 1994. Mit welchem Verein?
94?
Ja.
Also er ist auch mit dem MSV Duisburg aufgestiegen. Ist das schon Duisburg gewesen?
Nee.
Na, Köln war es nicht, Frankfurt war es nicht.
Nein.
Immer noch Uerdingen?
Ja!
Ist ja zweimal mit Uerdingen ja, aufgestiegen.
1992 und 1994.
Ah, das wusste ich gar nicht mehr. Aber Duisburg ist auch richtig, oder?
Duisburg ist auch richtig. Kriegst du das Ja auch hin?
Also...
Ich kann dir sagen, ich gebe dir einen Tipp.
Es war 1996, war das.
Mein Tipp wäre jetzt gewesen, es fanden die Olympischen Sommerspiele in Atlanta statt.
Ja, passt doch, 96. Ja,
wunderbar. Ich wollte nochmal kurz sicher gehen. Dann kam Millennium, die Jahrtausendwende. Und dann stieg er auf, 2003. Mit welchem Verein?
Ja, mit Köln, ne? Köln in Hannover.
Köln in Hannover? Ja. Locken wir ein.
Ja, also ich glaube, Köln hat sich damals in Hannover den Aufstieg gesichert bei Hannover 96 mit Trainer Friedhelm Funkel.
Die Antwort ist richtig. Dann springen wir nur 2 Jahre weiter und schauen auf einen Verein, bei dem man sich aktuell gar nicht mehr richtig vorstellen kann, dass der 2005 nochmal wieder erst aufgestiegen ist.
Es ist Frankfurt, ja. Eintracht Frankfurt. Da war er dann ja auch relativ lange, 5, 6 Jahre oder so. Frankfurt.
Ja, Wahnsinn, ne? Was für ein Erfolgstrainer. Und dann, was kommt nach Eintracht Frankfurt? Dann springen wir nämlich schon ins Jahr 2018.
Ja, da springen wir hin. Und das ist ja auch so das Skurrile, ne? Also, er ist ja großer FC-Sympathisant und hat den FC so oft trainiert, aber er war ja auch beim Kölner Rivalen, bei Fortuna Düsseldorf, und mit denen ist er auch aufgestiegen. Und das war ja auch irgendwie eine ganz enge Bindung. Also er schafft es auch immer wieder, dass er so über Rivalitäten hinweg sich dann auch in dem anderen Verein, also in dem nicht befreundeten, sondern befeindet ist jetzt vielleicht ein zu harsches Wort, aber in dem großen Konkurrenzverein dann auch wohlfühlt und dass ihn da alle mögen. Es war Fortuna Düsseldorf.
Es war Fortuna Düsseldorf 2018, absolut richtig. Und was man ja auch nicht ganz vergessen darf, ist, dass er, ich will jetzt nicht sagen mal so eben, aber ja doch auch im vergangenen Jahr im DFB-Pokalfinale stand, ne?
Ja, mit Kaiserslautern.
Ja, also da muss man auch wirklich sagen, so Chapeau, Chapeau. Und natürlich der ja angesprochene letzte Aufstieg in die Fußball-Bundesliga mit dem ersten FC Köln. Wusstest du, dass er der erfolgreichste Aufstiegstrainer ist der deutschen Profifußballgeschichte?
Ja, das wusste ich. Okay. Das wusste ich. Ja, doch, doch.
Das war mein kleines Friedhelm Funkel.
Ja, ich habe auch was. Das hat mit Aufstieg oder mit dem Aufstieg des HSV zu tun, weil der HSV aufgestiegen ist, gibt es jetzt ja in der kommenden Saison eine Stadt mit 2 Fußball-Bundesligisten, mit dem HSV und mit dem FC St. Pauli. Das, was Hamburg jetzt schafft, das hat es auch in anderen Städten schon mal gegeben. 2 Vereine aus einer Stadt in der ersten Liga. Kriegst du die Städte zusammen, in denen das schon mal so war?
Berlin?
Ja, genau. In welcher Kombination kriegst du das auch zusammen?
Hertha BSC, Union.
Ja, das war 2019-20. Gibt es da vielleicht noch eine zweite Kombination?
Ich glaube, das hatten wir nicht direkt so als Frage, aber ich meine, wir hatten schon mal die Thematik. Und zwar war das Blau-Weiß und Hertha?
Nee, Blau-Weiß war mal alleine in der ersten Liga. Das war Hertha BSC und TB, Tennis Borussia. Ach,
TB war auch in den 70ern. Auch in der ersten, okay, ja. Ich kenne noch diese zweiten Anläufe damals in der zweiten Liga, waren sie da ja mal, ne, als Winni Schäfer da auch noch Trainer war.
Ja, genau, Göttinger Gruppe, großer Sponsor um die 2000er herum.
Sergej Kirjakov, glaube ich, noch. Ne?
Ja, richtig, Kirjakov. Mirko Slomka war da auch Co-Trainer. Welche Städte fallen dir noch ein?
Na, also wenn wir sozusagen das so gelten lassen wollen, würde ich sagen, dann fällt mir auch noch München ein mit Unterhaching, oder?
Nee, Unterhaching ist ja eine Vorstadt von München.
Ja, gehört das nicht dazu?
Aber ja? Nee, München ist richtig, aber
ja, 1860 dann,
nicht, ne? Mit Unterhaching. Ja, 1860 und der zweite Verein?
Ja, die Bayern? Die Ibiza Bayern?
Ganz oft waren die in einer Liga, von 65 bis 70, dann 77, 78, von 79 bis 81 und von 1994 bis 2004. Ich habe sogar mal ein Spiel von 1860 als Erstligist im Münchner Olympiastadion gesehen, damals. Wo haben sie da noch gespielt?
Ich habe mal ein Relegationsspiel von 1860 in der Allianz Arena gesehen, ja.
Ja, gegen Holstein Kiel.
Ja, okay.
Das war 2017, glaube ich, ne? Also Berlin, Haken dran, München, Jupp, Hamburg, Jupp. Welche Städte noch?
Köln könnte natürlich sein.
Ja.
Mit dem FC und jetzt kommt die Frage, ne? Es ist Fortuna Köln, ne?
Genau, 73, 74.
Ja. Dann fällt mir, also was mir noch einfiele, was möglich wäre, wäre sowas wie Stuttgart.
Ja, sehr gut.
Stuttgarter Kickers und der VfB Stuttgart. Ich habe mich gerade eben noch gefragt. Genau. Ja?
zwei Jahre, einmal 1988-89 und einmal 1991-92, nachdem die Kickers in der Relegation gegen St. Pauli gewonnen haben. St. Pauli Erstligist, Kickers Zweitligist und somit aufgestiegen.
Okay. Und dann war noch die Frage, ob Eintracht Frankfurt und FSV Frankfurt mal in der Liga gespielt haben, aber wahrscheinlich nicht. Ich glaube, FSV Frankfurt hat wahrscheinlich nie in der ersten Liga gespielt, oder?
Nee, in der zweiten schon gegeneinander, aber es geht in diesem Fall um die Fußball-Bundesliga, um die erste Liga. Aber es gibt noch eine Stadt, die gar nicht so groß ist, die auch mal zwei Erstligisten hatte und die in der gerade zu Ende gegangenen Saison auch einen Erstligisten hatte. Und in der kommenden wird dieser Verein nicht mehr in der ersten Liga sein. Jetzt könnte die Antwort etwas einfacher sein für dich.
Okay, also abgestiegen sind ja Ulm.
Nee, wir sind in der ersten Liga.
Ach, in der ersten Liga, sorry. Bochum. Ah ja, klar. Bochum und Wattenscheid, natürlich. Wattenscheid 09.
Ja,
ja, ja, klar.
Drei Jahre, von 1990 bis 1993.
Ja. Ja, ja, klar.
Das war unsere kleine Rateecke zum Mitmachen.
Hat da nicht der Vater von Leroy Sané gespielt?
Sulaiman Sané, genau, hat in Wattenscheid gespielt, unter anderem, genau. Hannes Bongertz war lange Zeit Trainer, Klaus Steilmann, der Textil-Titan, war Mäzen und ja, Hans-Werner Moser hat da auch gespielt, beispielsweise. Und Jörg Bach und Uwe Ciskale, wobei, nee, der war glaube ich vorher schon, der ist in den 80ern zu den Bayern gewechselt. So,
Jörg Bach ist auch
Schluss
geil.
Damit.
Jörg Bach hat irgendwann doch aus...
beim HSV.
Ja, und auch bei Mönchengladbach, oder?
Mönchengladbach weiß ich nicht, aber der ist dann auch zum HSV gewechselt. Wir kommen heute immer wieder auf den HSV zurück. Wir wollten jetzt ja noch auf, was haben wir gesagt, Borussia Dortmund, DFB-Pokal, Felix Brüch, Florian Wirtz. Boah, wir haben echt viel vor.
Nico Kovac.
Aber so lang ist die Folge noch gar nicht. Wie machen wir weiter? Willst du mir kurz sagen, wer Pokalsieger wird oder möchtest du erst Borussia Dortmund feiern und loben und dir Nico Kovac auf den linken Unterarm
Komm, ich fordere dich heraus. Ein spontanes Schlagzeilen-Orakel zum DFB-Pokalfinale. Da kriegen wir doch was hin, oder? Du kannst ja auch, ich kann auch anfangen, wenn du willst, dann ist es sozusagen für dich noch der Vorteil, dass du überlegen darfst. Und ich überlege jetzt mal ganz schnell mir ein Schlagzeilen-Orakel. Ich versuche das gleichzeitig so ein bisschen einzuläuten. Und zwar die Bild-Zeitung, Bild Berlin wird schreiben, das war der von Almsieg. Bielefeld gewinnt spektakulär im Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart. Das war der von Almsieg. Franzi jubelt, warum auch immer, auf der Tribüne. Das war der von Almsieg. Na gut, so spektakulär war es nicht. Aber immerhin ein Wortspiel, was wir noch nicht abgegriffen hatten.
Ja, und wo lesen wir das?
Bild-Zeitung Berlin, ja.
Ich habe... auch was, bei mir wird auch Arminia Bielefeld Pokalsieger. Mitch-Plan aufgegangen. Bielefeld holt sensationell den Pokal. Wegen Mitch Kniert. So heißt ja der Trainer von Arminia Bielefeld. Mitch-Plan aufgegangen. Lesen wir in der Neuen Westfälischen.
Ja, so wird das. Finde ich gut. Guck mal, das hat doch erstaunlicherweise gar nicht mal so gut funktioniert. Nee, gar nicht mal so schlecht. Dann schwenken wir weiter. Wohin? In Richtung Florian Wirtz.
Ja, Florian Wirtz Bayer Leverkusen verlassen, wie auch Xabi Alonso, wie auch Jonathan Tah, wie auch Jeremy Frimpong. Boah, da geht echt so eine große Klassenfahrt zu Ende.
Ja.
Und Leverkusen muss sich neu erfinden, möglicherweise komplett neu sortieren. Aber ja, das ist so die übergeordnete Ebene. Jetzt ist die Frage, was macht Florian Wirtz? Liverpool, da soll er angeblich gewesen sein. Alle dachten, er wäre nach Manchester geflogen. Uli Hoeneß hat aber ganz genau hingeguckt, hat gesagt, er sei in Liverpool gewesen. Und die Bayern sind natürlich auch an ihm interessant.
Aber das war natürlich nur deshalb so, weil es wurden wieder seine Eltern eingeblendet, wo viele wieder dachten, dass es seine Großeltern gewesen seien. Und dann hatte er von seinen Großeltern, die ja aber eigentlich seine Eltern waren, seine Manchester-Hose anbekommen aus Cord und hat sich dann zu einem schicken Termin in den Privatjet gesetzt und dachten natürlich alle, wenn der schon seine Manchester-Hose anzieht, dann wird er wahrscheinlich auch nach Manchester fliegen. Aber er ist tatsächlich nach Liverpool geflogen. Und so kam dieses Missverständnis zustande.
Ja, und Manchester ist offenbar nicht mehr länger an einer Verpflichtung von Florian Wirtz interessiert. Wie die seriöse BBC berichtet, hat sich der Club von Trainer Pep Guardiola aufgrund der hohen Kosten eines Deals aus dem Poker zurückgezogen. Man City galt mit dem FC Bayern und dem FC Liverpool als heißester Interessent, schreibt der Kicker. Wirtz und seine Eltern, die als seine Berater fungieren, hatten sich mit den Verantwortlichen aller drei Clubs ausgetauscht. So, so. Ja, aber ich glaube, er wird Leverkusen verlassen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich am besten fände. Ich fände es ja am besten, ehrlich gesagt, wenn einer der besten deutschen Fußballer auch regelmäßig in der Bundesliga zu sehen wäre, dann bliebe ja nur Bayern München als das Ziel seiner langen Reise. Aber dann haben die Bayern einen Konkurrenten auf Jahre geschwächt. Dann haben sie Wirtz und Musiala und Kane vorne. Dann gewinnen sie die Meisterschaft in den nächsten Jahren mit 15 Punkten Vorsprung. Das will ich irgendwie auch nicht.
Das ist aber die Frage, was man will und was man bekommt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt im Winter die vielen Eintracht Frankfurt-Fans hätten überzeugen können, ob sie es wollen, dass Marmoush zu Manchester City geht oder ob man es dann irgendwie über sich ergehen lassen muss. Und ich, wenn ich aber tatsächlich so jetzt mein App-Manager hier aufmache und sage, wo könnte man ihn mal hintransferieren, oder wenn ich mal hier meine Playstation, die ich nicht habe, hochfahren würde und sage, so mit welcher Mannschaft würde ich jetzt mal spielen und wo würde es irgendwie ganz viel Spaß machen und wo hätte ich neutral Bock irgendwie drauf, dass man ihn da so spielen und zaubern sieht, dann ich würde es ja eigentlich viel spannender finden aus seiner Sicht, wenn er tatsächlich mit Xabi Alonso zu Real Madrid gehen würde, weil ich mir das da auch sehr gut vorstellen könnte. Ich glaube auch, dass Real Madrid unter Xabi Alonso auch nochmal wieder ganz anders wachsen kann. Das ist ja eigentlich auch, also die Saison ist ja aus Madrid-Sicht auch eine große Enttäuschung. Da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Aber ich glaube auch, also natürlich für die Bundesliga wäre das, muss man ganz ehrlich sagen, wäre das eine Katastrophe, also was die Spannung um die Meisterschaft angeht. Ich meine, in diesem Jahr sind die Bayern am Ende dann ja auch, glaube ich, wieder mit 13 Punkten Vorsprung Meister geworden, was natürlich dann auch schon einfach wieder back to reality ist. Und mit Wirtz wird es das Gleiche, aber ich meine, was man so durch den Plättigol-Twitter-Wald fliegen sieht, als kleiner blauen Twitter-Vogel, ist doch Wirtz sich mit den Bayern einig. Und ich glaube, alles andere hören sich jetzt die Eltern nur noch an. Und das ist übrigens, finde ich, wirklich interessant, weil in dieser neuen Fußballwelt hast du da die Zahavis und die Top-Berater und irgendwelche Investoren, die da irgendwelche Fußballvereine wie Konzerne.
Und er kommt mit Mama und Papa.
Ja, und er kommt mit Mama und Papa. Und wenn, ich sag jetzt mal, Heidi und Wolfgang, ich weiß nicht genau, wie sie heißen, Wirtz sagen, nee, das wollen wir nicht. Oder wenn sie den dann da irgendwie, ich stell mir so vor, dass der dann in so einem tollen Geschäftsraum, der so runtergekühlt ist auf 22 Grad, an so einem großen, runden Designertisch, und dann kommt da wie so eine Hostess rein und sagt, darf ich Ihnen was zu trinken anbieten, und dann sagt Papa Wirtz so, ja, ich würde einen Filterkaffee nehmen. Und dann wollen Sie so einen Kaffeecreme oder so einen Cappuccino? Nee, ich würde einen Filterkaffee bitte nehmen. Und dann können wir auch von mir aus gleich anfangen, weißt du? Also das ist dann irgendwie auch schön, so die Vorstellung. Aber ja, was würdest du denn denken, in welcher Mannschaft wird er am besten aufgehen, sozusagen?
Ja, bei den Bayern. Also Wirtz, Musiala, ja, doch. Die Zeit von Sané und Gnabry wäre dann abgelaufen. Die Aussagen von Max Eber lassen ja auch darauf schließen, dass Leroy Sané dann möglicherweise kein besseres Angebot von den Bayern bekommt und dass sich die Wege trennen. Also doch, ich glaube, das wäre sinnvoll. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. So, nächstes Thema. Niko Kovac und Borussia Dortmund von 11 auf 4. Hätten Sie das gedacht? Nein, das hätte ich nie für möglich gehalten.
Ich muss da tatsächlich an Christoph Kramer erinnern. Christoph Kramer hat, ich weiß nicht, ob es nach dem Champions League aus war, aber nachdem man Borussia Dortmund damit erhobenem Haupt hat aus der Champions League vom Platz schleichen sehen, nach dem starken Spiel gegen Barcelona, die erste Niederlage seit langem. Hansi Flick jetzt ja auch Vertrag verlängert, der absolute, der das absolute Trainer-Comeback gefeiert hat oder beziehungsweise zur alten Stärke gefunden hat. Aber genau, Christoph Kramer hat gesagt, ich würde es noch gar nicht ausschließen, dass für Borussia Dortmund damit die Saison in Scherben liegt, weil ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht noch was gehen könnte. Bis auf das Unentschieden gegen die Bayern, alle Spiele gewonnen, das ist schon wirklich krass. Und vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, weil ich weiß, so im Herbst
vor Winter, ich sag mal so Kapstadt-Zeit aus meiner Sicht, haben wir viel darüber gesprochen, über wie ist der Kader zusammengestellt worden, was für Fehlentscheidungen bei Borussia Dortmund auch getroffen wurde, dass der Kader nicht zusammenpasst, viele Offensivspieler gegangen sind, man hat sie ziehen lassen und dass es auch für Nuri Sahin definitiv nicht leicht war. Und wenn du das mit der Ausgangssituation und der dann ja auch deutlichen Pleite gegen Holstein Kiel im Winter und der absoluten Krise bei Borussia Dortmund zugrunde legst, dann kann man eigentlich diesen Erfolg, den Niko Kovac jetzt mit Borussia Dortmund eingefahren hat, gar nicht hoch genug hängen.
Ja, guck dir doch das Spiel gegen Kiel an. Es gab vor 2 Jahren auch eine Möglichkeit, einen Elfmeter in einem noch wichtigeren Spiel zu verwandeln. Sebastian Haller gegen Mainz. Das war der Spieltag, an dem dann die Bayern noch Last-Minute-Meister geworden sind. Haller hat den Elfmeter nicht verwandelt. Jetzt gab es in der 3. Minute einen Elfmeter für den BVB gegen Holstein Kiel. Guirassy verwandelt. Danach Kiel in mit einem weniger. Trotzdem gab es ja auch die Ausgleichschance und es ging so ein leichtes Rauen durchs Publikum. Das war jetzt ja nicht so, dass Borussia Dortmund da seine beste Saisonleistung abgeliefert hätte. Aber die Tatsache, dass der Elfmeter drin war, hat schon mal ein bisschen Ruhe geschaffen, Ruhe verbreitet und Ruhe in die Mannschaft gebracht. Ich will nicht sagen, dass an diesem Elfmeter jetzt alles hing, aber manchmal sind es dann auch solche Momente, die ein Spiel und in diesem Fall ja ein für die gesamte Saison relevantes Spiel in die richtige Richtung bringen. Und so war es in dem Fall für Borussia Dortmund in die positive Richtung. Am Samstag, als Guirassy den Elfmeter für Kiel verwandelte, am Ende war es ein 3:0-Sieg. Dortmund hat nicht das BVB-Gesicht der vergangenen Jahre gezeigt, nämlich eine große Chance verspielt und geschwächelt, wenn es eigentlich notwendig gewesen wäre, stabil zu sein. Nein, Dortmund hat das einfach ordentlich zu Ende gebracht und hat sich diesen 4. Platz logischerweise verdient.
Genau. Absolut, ja. Mir fiel noch dazu ein, dass wir wollten ja nicht, das hatten wir in dem Konferenzraum beschlossen, nicht so viel über Holstein Kiel sprechen, aber letztendlich Holstein Kiel in den ersten 20 Minuten auch so ein bisschen dieses Gesicht, ich sag jetzt mal so der ersten 10 Spieltage dieser Saison gezeigt hat, so unglückliche, teilweise stümperhafte Fehler gemacht hat, ne? So schnelle Fehler, die zu schnellen Rückständen geführt haben, rote Karte und so und eben dann so selbst alles in Anführungsstrichen dafür getan hat, dass das Spiel gegen dich läuft. Und wenn der Gegner dann Borussia Dortmund heißt, dann läuft das Spiel halt in diesem Fall dann für den Gegner logischerweise und für Borussia Dortmund. Und von daher war das dann sozusagen auch relativ schnell klar, in welche Richtung dieses Spiel kippen würde. Und dass Dortmund auch jetzt gar nicht mal, und das gab jetzt ja auch kein Fußballfestival, gar nicht mal so diese ganz große Leistung benötigte, um das Ziel dann am Ende noch einzutüten. Von daher ja.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Bevor wir die heutige Anstoßfolge abpfeifen, wollen wir noch über die Pfeife Felix Brich reden, den Pfeifenmann besser gesagt. Denn dessen große Schiedsrichterkarriere ist am vergangenen Spieltag auch zu Ende gegangen mit der Partie Augsburg gegen Union Berlin. Felix Brich, er pfeift nicht mehr. Er beendet mit 49 Jahren der Weltschiedsrichter. 2-mal war er Weltschiedsrichter, unter anderem hat er auch jeweils bei 2 Welt- und Europameisterschaften gepfiffen. Felix Brich, wie sehr hat dich das emotional mitgenommen? Das war wahrscheinlich der emotionalste Moment des Wochenendes für dich, oder?
Ja, schon. Das war schon wirklich sehr, sehr traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ihn das ein oder andere Mal am Vorabend, ich finde das Wort so schön, am Vorabend, dann klingt man gleich so intellektuell, ne? Am Vorabend eines Bundesligaspiels in Hamburg, es kann auch ein Zweitligaspiel gewesen sein, um die Alster joggen sehen. Der kam mir häufig um die Alster entgegen gejoggt. Also wenn es nicht Bruno Labbadia war, dann war es Felix Brich. Und das werde ich natürlich vermissen.
Hatte er die Schiedsrichterkluft an und guckten da aus der Gesäßtasche so im Ansatz eine rote und eine gelbe Karte raus?
Ja, und immer wenn man sich ihm genähert hat, dann hat er so mit Freistoßspray dann so einen kleinen Kreis gezogen, sodass man sich da nicht mehr nähern konnte. Aber ich habe mal übrigens gehört, aber das ist halt nicht bestätigt, dass er mit dem Freistoßspray sich halt auch morgens immer nass rasiert. Aber wie gesagt, das ist nicht bestätigt.
Ich habe auch eine schöne Anekdote. Schon Jahre her, damals war Hannover 96 noch erstklassig und ich war Reporter bei irgendeinem Heimspiel von Hannover 96 und es war früher so, dass man nach getaner Arbeit im Ü-Wagen noch einen BME gemacht hat. Das war so, dir muss ich es nicht erklären, aber es heißt Beitrag mit Einspielung. Diese drei Buchstaben stehen dafür. Also man hat eine Zusammenfassung fürs Radio gemacht mit Reaktion von Spielern und Trainern beider Mannschaften. Und die Tür stand offen. Ich habe da mit den Ü-Technikern diesen Beitrag gemacht in einem großen Ü-Wagen, der natürlich mit NDR gebrandet war. Die Tür stand offen, weil es, glaube ich, auch ein sehr warmer Tag war. Und Felix Brüch kam frisch mit dem Freistoßspray rasiert. Ah nee, das gab es damals nicht. Unserem Schiedsrichterteam.
Das muss übrigens natürlich Freistoßspray heißen, aber das haben wir natürlich jetzt.
Freistoßspray, ja. Genau. Der Van, der die Schiedsrichter, das ist meistens so ein dunkler Van von VW oder von Mercedes, es abholt und dann zum Bahnhof oder zum Flughafen fährt, parkte in der Nähe des Ü-Wagens, in dem ich saß, und dann guckte Felix Brich in den Ü-Wagen und stellte, das ist jetzt nicht der genaue Wortlaut, aber sinngemäß die Frage, wie war ich? Ist euch irgendwas aufgefallen? War alles in Ordnung? Und dann wollte er von mir wissen, wie ich seine Leistung gesehen habe. Er dachte erst, er wäre im Sportschau-Fernseh Ü-Wagen, also im Schnittmobil, in der SNG gelandet. Von dort werden dann ja auch immer die Live-Spielberichte abgesetzt, oder damals war es noch so. Heutzutage sitzt dann der Kommentator auch manchmal auf der Tribüne, manchmal aber auch im Führerhaus eines solchen großen Fernsehtrucks. Er dachte, er hätte dort mit jemandem von der Sportschau gesprochen und dann war, glaube ich, ein bisschen enttäuscht, als er genau in den Ü-Wagen guckte und dann ich viele, viele Monitore sah. Und dann habe ich ihm gesagt, nee, war alles in Ordnung, und habe auch erklärt, was ich da mache. Und dann hat er sich verabschiedet und ist in die Limousine gestiegen und ist dann irgendwo hinkutschiert worden, wahrscheinlich zum Bahnhof. Das ist meine Felix-Brich-Geschichte. Schöne Grüße an dieser Stelle.
Das kann man ja nur erahnen, dass es möglicherweise zu Hause vielleicht ja auch mal diese Nachfragen gibt. So, vielleicht sind es dann nicht ganz 90 Minuten, aber dass er dann auch mal so fragt, und wie war ich? Ist ja irgendjemandem was aufgefallen. Felix Brüch, ja, große Karriere geht zu Ende und wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen, wie wir in Hamburg sagen. Und ich habe mich gefragt, was macht jetzt so einer? Was macht er jetzt?
Er hält wahrscheinlich Motivationsseminare, Vorträge vor Top-Managern. Keine Ahnung. Ich glaube, um Schiedsrichter, die dann ja in dem Fall mit 49 Jahren ihre Karriere beenden und die ja auch während ihrer Zeit als Schiedsrichter schon ganz okay verdient haben, muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. In Hamburg sagt man Tschüss, das hat sich auch der HSV zu Herzen genommen, der hat sich aus der zweiten Fußball-Bundesliga verabschiedet, hat gesagt Tschüss zweite Liga. Ich weiß nicht, ob der Truck immer noch durch die Stadt fährt, du hast jetzt keine Joggingrunde mehr um die Alster geplant, ne? Sonst könntest du nochmal raus und dann vielleicht nicht um die Außenalster, sondern um die Binnenalster laufen, und dann könntest du vielleicht abgesetzt hier, das würden wir dann nachträglich ranschneiden, nochmal ein paar Eindrücke von der Aufstiegsfeier oder was, eine Meisterfeier schildern, weiß ich jetzt auch gar nicht. Wärst du bereit, das zu tun?
Ich habe mein Soll erfüllt, fast mein Soll erfüllt. Ich hatte mir noch am Wochenende überlegt, wie es wohl geklungen hätte, hätte Jörg Dahlmann den ESC kommentiert. Denn das, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das hat es seit Libuda nicht gesehen, gegeben. JJ hat gewonnen. JJ hat die meisten Punkte geholt. Nicht der Okocha, sondern der andere JJ. Und Deutschland macht's wie Hoffenheim und holt den 15. Platz.
Den ESC habe ich so ignoriert in diesem Jahr wie nie zuvor. Das Einzige, das ist wirklich wahr, das Einzige, was ich über den Eurovision Song Contest mitbekommen habe, was ich von diesem ESC mitbekommen habe, war die Fest und Flauschig-Folge, die ich mir gestern auf dem Rückweg von Braunschweig nach Hamburg angehört habe. Jan Böhmermann und Olli Schulz sind da ja für den österreichischen Radiosender FM3 auch als Kommentatoren tätig.
FM4, oder?
Und die haben FM4, keine Ahnung, für irgendeinen österreichischen Privatsender. Und die haben eine Live-Podcast-Folge anschließend, also wenige Stunden nach dem ESC in Freiburg, Freiburg ist ja nicht weit weg von Basel, aufgezeichnet. Die habe ich mir angehört und da ging es natürlich zu großen Teilen auch um den ESC. Alles, was ich vom ESC weiß, habe ich aus dieser Folge und natürlich auch von dir jetzt, von Jörg Dahlmann. Ansonsten ist das komplett an mir vorbeigegangen.
Ja,
Unfassbar, oder? So, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war Anstoß, Chefsache, wie ich persönlich immer sage. Ne? Ist uns da noch etwas aufgefallen? Nee, ich würde sagen, bleiben Sie gesund und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Ja? Tschüssi.
Tschüssi.
Anstoß, der Fußball-Podcast.